Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Präsidenten der Grünen Partei Schweiz, Balthasar Glättli. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
So easy, wenn du da bist, so leicht jedes Mal. Und so schwer, um immer musst du gehen. Weil wenn wir zusammen schweben, ist das Land der Tunnel neben. Und es gibt nichts, wo mich abziehen kann. Wir können so weit oben segeln, und dort unten ist nichts mehr da, wo uns jetzt noch etwas machen kann. Weil wenn wir zusammen fliegen, sind Berge nur noch Hügel, und es gibt nichts, wo uns runterziehen kann. Für uns zwei ist heute gerade Sonntag, egal welcher Tag das ist, und morgen. Gibt's nichts, wo mehr wie Flügen ist. Wenn du mal nicht mehr da bist und nichts mehr wie Flügen ist, der Himmel dunkel, schwarz und zu, dann stieg ich auf den Gipfel und blieb dort oben sitzen, bis ich mit dir aber schaue. Es ist so easy, wenn du da bist, so leicht jedes Mal und so schwer, um immer wenn muss gehen. Weil wenn wir zusammen schweben, ist das Land der Tunnel neben und es gibt nichts, wo mich runterziehen kann. Weil wenn wir zusammen schweben, ist das Land der Tunnel neben und es gibt nichts, wo mich runterziehen kann.
Bei mir ist der Balthasar Glättli und ich habe angeschaut. Wir haben schon so viele Sendungen gemacht und jetzt bist du tatsächlich 50 geworden.
Ja, so.
Man kann es sich gar nicht vorstellen, du wirkst immer so jugendlich.
Ja, es gibt ja die Bubenmannen und die Mannenmannen und ich werde immer ein Bubenmann sein.
Gell?
Du bist echt oder? So ein bisschen eher der Typ.
Also. Ja, eben, irgendwie hat man das Gefühl, noch gar noch nicht richtig erwachsen, jetzt schon 50, wie fühlt sich das an?
Also ich bin natürlich ein bisschen jünger als vielleicht andere 50-Jährige, die an einem anderen Ort vom Leben stehen. Wenn du eine 4,5-jährige Tochter hast, dann bist du irgendwie gezwungen, wieder jung zu sein. Und das ist in dem Sinn auch schön.
Gut, mich. Also das ist ein richtiger Stress für dich und deine Frau, die gleichzeitig ja im Parlament sitzt, in Bern. Vor allem, wenn die Tochter krank wird, oder? Nicht nur dann, aber sonst ist das auch noch speziell, rein von der Logistik her.
Die Logistik ist herausfordernd. Man merkt, also, ja, das afrikanische Sprichwort, wo Hillary Clinton mal einen Buchtitel daraus gemacht hat, «It takes a village to raise a child».
Hast du
also jedenfalls, wir haben nicht ein ganzes Dorf, aber wir haben meine Schwiegereltern, die sehr viel helfen und auch sonst rundherum noch Leute, die einfach da sind, wenn wir sie brauchen. Und das ist, ohne das ging es gar nicht.
Also du hast ja unglaublich viele Termine, ich habe das gemerkt. Wir haben immer wieder müssen verschieben. Auch Fernsehsendung hätte nicht können stattfinden. Wie schaffst du das? Jetzt haben wir ja gerade den Benjamin Fischer, Jungnationalrat und SVP-Präsident vom Kanton Zürich, der gesagt hat, das ist einfach zu viel zusammen mit der Familie und allem. Aber du schaffst es.
Ja, also bei mir bin ich natürlich ein bisschen in einem anderen Setting. Er hat ja nebendran einen Beruf, den er nach dem Studium quasi jetzt in die Karriere einsteigt, beruflich. Das ist bei mir, das hätte schlicht gar keinen Platz. Und das ist so etwas, wo ich einfach die Entscheidung treffen musste. Wenn du Parteipräsident sein willst, dann kannst du nicht. Das ist mein Beruf
jetzt. Aber bist du total immer eben im Zeitstress? Also du weisst jetzt zum Beispiel, du wirst verplant 80-90% von der Zeit.
Das ist so. Und die grösste Herausforderung ist, dass man zwischendurch den Rucksack wieder füllt, mit Leuten redet, unzwungen außerhalb von Sitzungen, einmal andere Meinungen gehört, dass die schon vorbereitet worden sind. Und die grösste Herausforderung für mich ist dann auch wieder, ich sage jetzt, intellektuelle Batterien wieder führen. Weil man lebt eigentlich vom Proviant, wo man sich im früheren Leben so ein bisschen angeeignet hat. Also so die Überzeugungen einmal wieder können, ja, hinterfragen, das ist etwas Schwieriges. geradeaus weiter, so wie immer, das kann man, das ist nicht schwierig, aber ich werde jetzt auch durch die Klimakrise, die ja doch eine Krise ist, die ganz fundamental unsere Lebensart, unser Wirtschaften hinterfragt, habe ich schon auch immer wieder Bedarf, quasi auch können nachzudenken und nicht nur in dieser News-Ticker-Logik von der offiziellen Politik drin sind. Das ist auch meine Aufgabe, eine Geländekammer weiterzudenken, um es ein bisschen militärisch zu formulieren.
Über das müssen wir reden. Du bist ja ein Pazifist in einer Zeit, wo es einen Krieg gibt. Also reden wir noch über Covid. Dich hat es verwünscht.
Ja, auch mich hat es verwünscht. Also die letzte Session, nicht jetzt die Sondersession, sondern die Märzsession, das war definitiv ein ziemliches Covid-Krankenlager im Parlament. Man hat ja dort gefunden, man tut jetzt quasi Liberty Day zelebrieren und ist dann wieder zusammengeguckt. Man hat sogar das Testen abgeschafft, das Gratis-Testen, was es vorher immer gab, hat es dann in der dritten Woche wieder eingeführt, aber das war dann schon zu spät gewesen, da hat es mich dann schon
getippt. Eben, gehabt. Aber du hast ja Langzeitwirkungen, wie du mir erzählt hast.
Ja, nicht schlimm. Aber es ist, ich finde, dem würde ich jetzt noch nicht Long-Covid sagen, aber ich spüre es einfach immer noch, wenn ich auf den Zug renne, dass es dann 20 Minuten geht, bis ich wieder den Schnauf habe.
Und, ja, also was und ist das anders als Long-Covid? Long-Covid hat ja verschiedene Auswirkungen und so, aber das ist doch offenbar eine. Das heisst, es ist noch in dir drin, etwas ist anders als vorher.
Ja, aber im Moment spüre ich es noch, wobei es wird auch mit der Zeit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen von Woche zu Woche besser. Von dem her bin ich jetzt noch optimistisch gestimmt, dass ich dann wieder mal so im Herbst, wenn meine, es hat ja damit zu tun, ich mache nicht Sport wirklich, ich mache einmal im Jahr Sport für den Lauf gegen Rassismus, renne ich einen Sponsorenlauf, um gute Projekte zu unterstützen und ich hoffe, dass ich bis dann wieder fit bin.
Gut, deine Frau Spinli Marti, sie ist in der SP, hat will in der SP Stadträtin werden, wenn sie dort nominiert wurde, weil sie faktisch gewählt wurde, sie ist nicht nominiert worden. Was war der Einfluss gewesen, dass du als Präsident der Grünen da im Hintergrund vorwerkt hast?
Das kann ich nicht so direkt beurteilen. Ich habe mich extra natürlich auch in dem Sinne ein bisschen zurückgenommen. Bin zum Beispiel auch nicht an dem Nominationsdelegiertenversammlung dabei gewesen. Ich glaube, es sind aber schon auch so ein bisschen andere Überlegungen gewesen, so wie man es auch aus den
Medien konnte. Was für andere? Also ich meine, sie war viel prominenter gewesen als Frau Brander, vielleicht auch eine charmantere Person etc. Und trotz allem, sie ist nicht gewählt worden.
Also sie ist natürlich die charmanteste Person, sonst hätte ich sie ja nicht geraten. Von dem her, das ist sowieso unbestritten. Das hat aber jetzt mit dem nichts zu tun. Ich habe das Gefühl gehabt, dass auch eine Rolle gespielt hat, dass natürlich Simon Brander sehr eng jetzt während Jahren direkt in der Fraktion drin war und von dem her in diesen Dossiers schon klarer war, welche Haltungen das sie auch hat. Bekanntheit ist ja eins, aber quasi nach außen und Bekanntheit nach innen ist nochmal ein bisschen etwas anderes.
Ja, aber vielleicht ist sie nicht so parteitreu angeschaut worden, eben wie sie so einen Grünen daheim hat. Wie hat sie das genommen?
Also ich glaube, wir haben ja vieles, wenn man so viel zusammen redet und denkt und sich austauscht, dann nachher hat man natürlich einen Einfluss aufeinander, aber ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt der grün-grüne Einfluss ist, wo, wenn schon, kann man ja sagen, ist ja Simon Brander eigentlich als grüne Kandidatin in Anführungszeichen von der SP in den Wahlkampf gegangen und nicht meine Frau.
Gut, also, man muss noch sagen, du hast eine grossartige politische Karriere gemacht, nachdem du im Studium gescheitert bist, zweimal, nicht nur einmal. Das ist noch interessant, kannst du erzählen mal?
Ja, das ist interessant, das ist relativ simpel. Ich habe mein Studium in den 90er Jahren abgebrochen, weil ich gefunden habe, es ist viel spannender, ein Unternehmen zu gründen, auch in dieser aufkeimenden New Economy Internet Thema haben wir, ein Kollege und ich, eine Firma gegründet, haben Internet-Websites aufgestellt, auch Marketingberatungen gemacht und nachher, als ich dann nicht mehr in diesem Bereich tätig war, hatte ich dann das Gefühl, jetzt muss ich doch noch irgend so einen Ski machen. Und habe dann herausgefunden, okay, eigentlich ist es einfachst, wäre, wenn ich mein Studium wieder einmal aufnehmen würde. Das war auch sehr spannend gewesen, aber mit dieser Zeit dann, wo ich gewählt worden bin, im 2011, ist es nachher auch wieder klar gewesen für mich. Ich hatte dort nebendran noch gearbeitet.
Ja, andere haben es dann noch irgendwie
hingebracht. Ja, andere haben
es noch reingewürgt.
Ja, oder? Ich habe meine Prioritäten effektiv inner wirklich halt in der Politik gesetzt und ich habe mir jetzt ganz offen gestanden auch gesagt, ich glaube, als Nationalrat fragt man einem dann nicht mehr als erstes irgendwie, was ist jetzt dein Litz oder so. So kennt man einem auch schon ein bisschen anders. Aber was bleibt, ist das Interesse am Denken, am Nachdenken. Das ist etwas, was ich finde, was in der Politik manchmal ein bisschen zu wenig Platz hat.
Und du hast ja verschiedene Sachen erreicht in deiner politischen Karriere. Ich glaube, das Wichtigste, was du erreicht hast, dass du indirekt der Anlass gewesen bist, dass es grün-liberale Partei gibt, die jetzt in direkter Konkurrenz ist mit euch, oder?
Balthasar. Ja, also wenn man es so würde als Plan sagen, dann muss man sagen, dann wäre der Plan wunderbar aufgegangen.
Aber das war sicher nicht der Plan gewesen.
Die ökologischen Kräfte in diesem Land sind massiv gestärkt worden.
Nein,
und alle, die
sie sind gespalten worden.
Sie sind massiv gestärkt worden. Das ist, wir haben nach dieser Neugründung von den Grünen-Liberalen, dann bei den nächsten Wahlen haben die Grünen zugelegt, plus die neuen Grünen-Liberalen. Und im Moment ist, wenn du jetzt irgendeine Wahl anschaust in den letzten zwei Jahren, ist es so, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, hat man von den Grünen-Liberalen nicht mehr geredet, dass sie sich verdoppelt haben, weil wir uns verdreifacht haben. Also kann man nicht sagen, wir hätten uns gegenseitig
geschadet. Ja, gleich, aber in Deutschland gibt es eine grüne Partei, in der Schweiz gibt es zwei. Das gibt Probleme, vor allem, wir reden dann später über Bundesratswahlen. Aber offenbar, deine Wahl zum Präsident von der Grünen in Zürich hat so viele Leute verärgert, dass sie gerade eine eigene Partei gegründet haben.
Ja, es war anders gewesen. Der Martin Bäumle, den ich hier angegriffen habe, und gesagt, ich möchte neu Präsident werden von den Grünen. Er hat nachher gefunden, okay, ich habe verloren, mit dem kann ich nicht so gut leben. Und hat dann eine neue Partei gegründet. Und es war am Anfang so, gewesen, wie du jetzt gesagt hast, dass die Befürchtung im Raum gestanden ist, man schwächt sich, weil man sich einfach aufteilt. Aber das Gegenteil ist passiert. Die neue Partei hat neue Leute angezogen, hat ganz, ganz wenige, die bei uns überhaupt gegangen sind, aber ganz viele neue, die von dem neuen Angebot angezogen worden sind. Und in dem Sinne war es wirklich eine Stärke gewesen, nicht jetzt von links grün, aber von den ökologischen Kräften. Und wir haben unter dem nie gelitten, sondern im Gegenteil, ich sage jetzt mal, der Wettbewerb der Ideen im ökologischen Bereich hat das eigentlich beide stärker gemacht.
Gut, dann müssen wir dann trotzdem über den Bundesrat reden, weil eben da sind zwei Parteien und jede Partei wird für sich allein genommen und wird nicht zusammengezählt. Machen wir zwischendrin eine Musik, was ist der nächste Titel, Balthasar?
Der nächste Titel ist «Good for you» von Olivia Rodrigo, wo ja Herr Biden geholfen hat bei der Impfkampagne, das ist der Grund.
For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. Too emotional, but your apathy's like a wounding soul.
Bei mir ist der Balthasar Glättler Präsident der Grünen, die wollen im Bundesrat, aber sie wissen nicht wie. Eben, wir haben da so zwei grüne Parteien, das rechnen wir nicht zusammen. Jede Partei wird allein gewichtet. Bisher war es immer so gewesen. Also reden wir doch einmal die Ausgangssituation. Was passiert vor den nächsten Wahlen? Wer wird zurücktreten?
Also was passiert vor den nächsten Wahlen, wird nach aller Wahrscheinlichkeit niemand zurücktreten.
Nein, das nicht Uli.
Das glaube ich nicht, auch wenn es immer wieder Gerüchte gibt. Aber dort, es ist ja nicht so, dass dort, wo viel Rauch ist, auch immer Feuer ist, sondern gerade bei den Bundesratswahlgerüchten ist das das Gegenteil. Glaube ich jetzt auch nicht. Im Moment habe ich eher das Gefühl, sie hat wahnsinnig viel Drive und viel vor, so in dem ganzen Klima.
Aber hat nicht viel Fortun?
Hat im Moment viel vor, aber noch wenig Fortun. Ich wünsche dir mehr. Und ich wünsche auch dem Bundesrat ein bisschen mehr Mut. Das, was dann am Schluss aus dem Bundesrat rauskommt, ist der Dringlichkeit von dieser Krise effektiv nicht angemessen.
Also, du sagst ja, wenn es Grüne hat im Bundesrat, dann wird alles besser oder mindestens teilweise besser, obwohl er dann immer noch in der Minderheit sind gegenüber den Bürgerlichen. Also die Ausgangssituation war, wir wollen der SP niemanden wegnehmen, die sollen ihre zwei Sitze behalten, hast du gesagt, und wem wollen das denn wegnehmen?
Im Moment am klarsten übervertreten schon seit länger und jetzt noch viel, viel mehr seit 2019 ist der Freisinn. Wenn man schaut, das sind im Prinzip drei Parteien, die sehr nahe sind. Der Freisinn, wir und CVP. In dieser Reihenfolge im 2019 eingelaufen. Die eine hat zwei, wir haben, also die FDP, wir haben null und die CVP hat einen Sitz. Und es ist klar, dass eine fairere Aufteilung sicher die wäre, wo jede Partei einen Sitz hat.
Gut, aber das gibt eine Verschiebung, einen Weg von die Bürgerlichen, die werden das mit allen Mitteln verhindern, oder?
Ja, es ist eigentlich noch interessant, ob irgendwann die Mitte ja merkt, dass es für sie nicht nur ein Machtverlust, sondern allenfalls auch ein Machtgewinn ist, weil sie wären dann quasi das Züngli an der Waage. Also im Moment ist es so, dass selbst wenn sich jetzt die Viola Amherd quasi den beiden SPler anschliesst, haben die FDP und SVP zusammen eine absolute Mehrheit im Bundesrat. Und es könnte ja eigentlich attraktiv sein, falls CVP respektive Mitte, wie sie neu heisst, falls sie wirklich den Mut haben, auch Politik zu gestalten, könnten sie dann eigentlich entscheidend sein. Im Moment sind sie entscheidend, wo es hingeht, im Nationalrat und im Ständerat. Also sie hätten quasi einen sehr hohen Einfluss.
Ist das gut für die Schweiz?
Ja, ich denke, es wär spannender, wenn nicht einfach rechts aussen eine absolute Dominanz hat, sondern wenn es eine Kraft ist, wo versucht, einen eigenen Weg zu finden, wo zum Beispiel in den sozialen Fragen durchaus ein Potenzial hat, auch mit der Linken zusammen am Schluss Kompromisse zu finden. Das sind ja die Themen, wo man immer wieder ansteht, wo man immer wieder am Schluss auf Feld 1 zurückgeht, wenn ich zum Beispiel Rente, Altersvorsorge, Reform denken, Problem, wo man nicht einfach ungelöst lassen kann, aber wo man muss wie auch Kompromiss finden, die tragen.
Aber wäre es dann nicht vielleicht sogar wahrscheinlich, dass man dann sagt, okay, so weit nach links kann es nicht gehen, also wenn, dann nehmen wir lieber etwas aus den Grünen-Liberalen und lassen euch aus?
Also das glaube ich erstens nicht, habe aber auch gar keine Anzeichen von dieser Art, weil es ist doch so, dass die Grünen-Liberalen sehr viel weniger etabliert sind. Wir werden nächstes Jahr 40 als Partei. Wir haben
Muss man da einen Altersnachweis bringen?
Ja, man kann schon sagen, dass ich sage jetzt mal die Tatsache, dass man natürlich auch zeigt, dass man bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen, das ist dort, das in Kantonen, ist natürlich etwas, wo in der Vereinigten Bundesversammlung, wo am Schluss dann entscheidet, wer den Bundesrat stellt, ist ein Faktor, wo man dort sehr stark gewichtet, was man dort sehr stark auch gewichtet ist, eine Präsenz noch im Ständerat, dass man nicht nur in einer Kammer im Nationalrat vertreten ist. Dort sind im Moment jedenfalls die GLP mit gar niemandem vertreten. Wir haben sogar eine eigene Gruppe, also eine Art Fraktion mit 5 Leuten. Und das sind natürlich schon jetzt, abgesehen davon, dass wir ja, also natürlich doch wesentlich stärker ist. Also wir sind jetzt eben gleich gross wie Mitte und der Freisinn und entsprechend wäre es auch das einzig Logische, wenn man sagt, alle drei gleich grossen werden auch gleich im Bundesrat.
Und wer könnte es denn sein? Also ich meine, es war überraschend, dass nachher eine Frau ein Mann Präsident geworden ist von den Grünen, nämlich eben der Balthasar. Aber wäre es denn auch denkbar, dass ein Mann eben nicht im Alter so, könnte Bundesrat werden von den Grünen, Kandidat von deiner Partei, wirst du kandidieren, wenn es so weit ist? Also damit musst du dich auseinandersetzen. Kannst du nicht einfach sagen, nein, das ist noch weit weg, weil das ist gar nicht weit weg und ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Kandidatur kommt.
Die Frage zuerst vom Geschlecht. Ich denke, dass aus unserer Sicht natürlich wünschenswerter wäre, wenn wir dürften, eine Frau stellen. Aber ich würde ja sagen, das ist nicht jetzt die zwingendste Bedingung, wo man sagt, wenn wir jetzt nicht eine Frau haben, dann treten wir gar nicht an. Auf der anderen Seite die Frage von mir persönlich. So eine Frage soll man immer erst dann beantworten, wenn die Situation wirklich da ist.
Komm, Baldi. Also jetzt tu mal ein bisschen logisch denken, oder? Du hast wirklich ganz gut geplant, das Ganze. Also wenn du sagst, ich tue das erst dann entscheiden, dann sage ich, tendenziell würdest du ja sagen. Oder dann will ich das als ein Ja nehmen.
Wie du das aufnimmst, das ist deine Sache. Kommunikation finde natürlich.
Ein Nein wäre klar, oder?
Aber das du hast das Nein von mir schon mehrfach auch können lesen. Das habe ich immer wieder gesagt, explizit.
Aber jetzt hast du es anders gesagt.
Explizit darum, weil ich auch der Meinung bin, wenn es irgendwie geht, würde ich eigentlich gern ein Engagement für die Grünen und für das Land finden, das auch noch mit dem Engagement als Familienvater vereinbar ist.
Gut, aber ich muss ja sagen, du hast ja wirklich eine ganz spezielle Karriere. Du hast mit 7 Blutkrebs gehabt, hast das überlebt, obwohl die Überlebenschancen noch 50% gewesen sind. Und hast jetzt das alles erreicht und Bundesrat, das wäre ja schon fast mirakulös, oder? Dass es noch dort anbringst und man kann sich also auch vorstellen, dass es mal Bundesrat gibt oder mindestens einen männlichen Bundesrat, wo ein kleines Kind in Bern hat, oder?
Also es ist ja, ich meine, wenn man jetzt das anschaut, schon bezeichnet, dass nicht nur, also dass von den Frauen, die gewählt sind, alles Frauen sind ohne Kind.
Richtig.
Also, und bei den Männern ist es dann möglich, wenn quasi eine ganz klassische Rollenteilung vorhanden ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, also wie soll ich sagen, so biografische Geschichten, wie du jetzt erwähnt hast, also dass man krank ist, das ist nicht Teil von der Karriere. Das ist
nein,
etwas,
ist
einem,
klar, aber es ist
vielleicht
von
prägt,
der Erfahrung, von der
prägt,
psychologischen DNA.
Genau, aber es ist nicht jetzt, also eine Karriere ist es definitiv nicht.
Ich aber glaube, zutrauen was, würdest du das?
Was wichtig ist, ich hätte unheimlich Respekt, und zwar einfach aus der Situation heraus, wo ich jetzt schon bin, wo ich sehe, wenn man relativ stark einfach ganz viele Verpflichtungen hat, wo man auch Ja gesagt, bewusst Ja gesagt hat dazu und wo einem aber sehr stark fremd bestimmt, eine Agenda, wo man nicht mehr einfach selber gestaltet. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack, den ich jetzt habe von dem, was eine Bundesrätin oder ein Bundesrat hat, dass man wirklich 24/7 und quasi, ja mit ein paar wenigen Wochen eigentlich dauernd präsent ist. Und wir haben auch ein Staatssystem bei uns, wo der Bundesrätin und Bundesrat ganz viel auferlegt, wo man eigentlich muss sagen, müsste das unbedingt sein. Also, dass sie zum Beispiel immer bei den wichtigen Geschäften in der Kommission sitzen müssen, dass sie im Rat müssen sie quasi, wenn der Rat 6 Stunden lang irgendwie über eine Initiative redet und jeder seine 5 Minuten Versli runterbrünzelt von den Parlamentariern, müssen sie quasi dort sein und
das
zuhören.
Das stinkt dir, dass als Parlamentarier
nein,
kannst du rausgehen und telefonieren.
Das ist, ich sage, das ist etwas, wo eine enorme Zusatzbelastung ist, die nicht zwingend müsste sein cool für das Amt. Wir haben auch ganz wenig Staatssekretäre.
Das
haben die Bundesräte schon mehrfach versucht, die sogenannte Staatsleitungsreform, wo unser Bundesrat vielleicht ein bisschen Vorbereitungsverantwortung auf mehr Schultern würde verteilen, was dann nicht dazu führt, dass, wenn ein Krieg in der Ukraine ausbricht, dass niemand daran denkt, dass das könnte passieren und niemand sich vorbereitet
eben
hat.
Also, eben, du hast das Gefühl, es sind nicht nur alles Geistesriesen und Arbeitstiere, die bis zum Letzten arbeiten im Bundesrat. Das würdest du auch noch prestieren.
Also Arbeitstiere sind sicher, also jetzt ohne einen herablassenden Aspekt, den man dem könnte jetzt irgendwie vielleicht noch zumessen. Nein, also ich habe das Gefühl, also es liegt nicht daran, dass sie zu wenig arbeiten.
Aber sie denken offenbar zu wenig, hast du gesagt. Sie haben
nicht strategische
Prévoir und
genau,
das haben sie nicht gemacht.
Also, an dem mangelt es wirklich in diesem Bundesrat. Es mangelt bei der Klimakrise. Es mangelt beim Umbau von unserer Gesellschaft, damit man auch Wettbewerbschancen entdeckt, Innovationschancen fördert. Aber auch selbst bei den Krisen, die sie selber produzieren, sind sie nicht vorbereitet darauf. Und das finde ich schon einmal etwas anderes. Ich meine, Covid kann man sagen, okay, mindestens am Anfang haben die wenigsten damit gerechnet. Ukraine, okay, da hat es auch noch zwei Tage vorher Experten gehabt, die gesagt haben, und Expertinnen, das kommt nie zu einem Krieg. Aber wenn man selber eine Krise produziert, wie vor einem Jahr, mit dem abrupten Abbruch vom Rahmenabkommen mit der EU, dann nachher sollte man vorbereitet sein und einen Plan B haben. Und wenn man selbst bei diesen Krisen nicht einen Plan B hat, den man selber produziert, dann ist das für mich schon nicht wirklich strategisch stark geführt.
Okay, dann kann man also sagen, die Schweiz funktioniert, wenn nichts passiert. Wenn wirklich etwas passiert, ob es eben selber produziert ist oder unerwartet ist, dann floppt man mehrheitlich. Und hinterher sagt man, ja, es hätte noch schlimmer rauskommen, wie eben auch in der Covid-Situation und jetzt die ganze Neutralitätsdiskussion, die jetzt stattfindet. Die lässt einem ein bisschen ratlos, oder?
Also was mich dort ratlos lässt, ist vor allem, wenn man quasi via Tweets am Sonntagabend von Präsidenten von Bundesratsparteien eine Neutralität zur Disposition stellt, die älter ist als die moderne Schweiz. Also der Wiener Kongress war vor 1848 und ich finde, man muss jetzt und darf jetzt und sollte jetzt substanziell darüber reden, was eine Neutralität von meinem 20. Jahrhundert ist. Aber quasi das in 3 Wochen per Tweet irgendwie zur Disposition freizugeben, das scheint mir schon ein bisschen unverantwortlich. Das ist eine Entscheidung, die, wenn man sie mal getroffen hat, in die andere Richtung, dann kann man sie nicht einfach wieder zurückholen.
Naja, Schweden hat das gemacht, ist auch ein neutrales Land, hat Waffen geliefert. Reden wir über den Krieg, das müssen wir natürlich jetzt reden, weil das uns alle betrifft und auch betroffen macht. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist 17 und ich hoffe, dass er uns vor dem traurigen Kriegsthema noch ein bisschen besser stimmt.
Sobald das erklärt, wir müssen über den Krieg reden und über die Grünen. Die Grünen in Deutschland, die haben Regierungsverantwortung. Und was haben sie gemacht? Sie haben realisiert, es ist eine Zeitenwende, man muss selber etwas machen. Man muss schauen, dass die Ukraine gerettet wird, auch mit Waffenlieferungen aus Deutschland. Und die Schweizer Grünen, die machen einfach Business as usual, haben gar nichts geändert, laufen immer noch mit den Friedensfahnen rum, sind gegen Aufrüstung von der Schweizer Armee und sagen immer noch, mehr Waffen, mehr Krieg. Du bist ja auch Pazifist, oder?
Also zuerst einmal ist klar, dass mehr Waffen nicht weniger Krieg bedeutet haben. Wir haben in den letzten Jahren massive Aufrüstung gehabt, vor Russland, aber auch von NATO-Ländern. Und entsprechend kann man nicht sagen, mehr Waffen heisst weniger Krieg.
Aber Entschuldigung, aber in der Ukraine ist es ja nicht eine Entscheidung zwischen Krieg oder Frieden, sondern zwischen Krieg und Vernichtung.
Ja, genau. Und darum ist für mich persönlich ganz klar, wenn ich in der Ukraine wäre, dann würde ich nicht irgendwo sagen, okay, ich nehme jetzt Blümchen und laufe mit den russischen Invasoren entgegen. Und ich finde es auch absolut legitim, dass man bei so einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, dass man der Ukraine da Waffen liefert. Die Frage ist es der Schweizer ihre Rolle als neutrales Land, das auch noch zu machen, oder könnten wir allenfalls auch noch etwas anderes exportieren, könnten wir allenfalls auch Frieden, Wiederaufbau und Beiträge an eine neue Friedensordnung exportieren.
Das eine schließt das andere nicht aus. Nein, also das finde ich jetzt ein bisschen unter Brei herumgeredet.
Nein.
Die Pazifisten haben immer gesagt, ja, keine mehr Waffen. Und jetzt braucht man mehr Waffen. Auch in der Schweiz braucht man offenbar mehr Waffen, weil wir nicht einfach blinde Passagiere sind in der NATO, die einfach profitieren, dass die anderen aufrüsten, 2% vom Bruttoinlandprodukt für Militär ausgeben. Und wir sind jetzt schaurig gut unterwegs, 1% im Jahr 2030. Und die Grüne bremsen.
Es sind ja völlig unverdächtige Kräfte. Wenn man jetzt einen Tagesanzeiger oder einen NZZ nimmt, die kommentiert haben, treffend aus meiner Sicht, dass ein Teil von unserer Kritik absolut legitim ist. Nämlich, es hat niemand einen Plan. Der einzige Plan, den man im Moment hat, ist, mehr Geld auszugeben.
Was
bei der bürgerlichen Mehrheit.
Moment, also nein, hallo.
Und wenn wir schon sagen, das ist eine Zeitenwende.
Ja, nein, Moment, Entschuldigung.
Wenn wir sagen, das ist eine Zeitenwende, dann ist es vielleicht auch eine Zeitenwende, was die militärischen Anforderungen anbelangt. Und jetzt einfach sagen, wir nehmen quasi die Einkaufszettel von vorgestern und das ist die Antwort für morgen, für einen Krieg, der anders war, als man ihn vorausgesehen hat. Anders geführt worden ist, wo andere Stärken, aber auch andere Schwächen jetzt von der russischen Armee zutage gekommen sind. Das, finde ich, ist schlicht einfach die reinste Symbolpolitik.
Nein, das ist falsch, was du sagst. Der Olaf Scholz ist am 27. Februar, 3 Tage nach Kriegsausbruch, vor das Parlament, vor den Bundestag gegangen und hat gesagt, 100 Milliarden. Und hat auch keinen Plan vorgelegt, zuerst, wie er das Geld ausgeben will. Sondern hat einfach gesagt, das ist die Zeitenwende. Wir machen zwar nichts in der Ukraine, aber machen etwas bei uns. Und die gleiche Situation herrscht jetzt auch in der Schweiz. Und wenn du sagst, der Krieg ist anders rausgekommen, als man es erwartet hat, ja, er ist älter rausgekommen. Man macht es jetzt mit Panzer und mit Artillerie, genau, wo man schon vergessen hat, eingemottet hat etc. Es ist nicht so, dass das der Hightech-Krieg ist, Cyberkrieg etc., sondern es ist eigentlich fast schon eine Wiederholung vom Zweiten Weltkrieg.
Genau, und wenn man aber jetzt den Bericht von der Armee anschaut, wenn man den sicherheitspolitischen Bericht von der Armee anschaut, nicht von uns, sondern von der Armee, dann sieht man genau, dass die Armee sich ja eigentlich auf andere Sachen jetzt fokussiert hat. Das heisst auch, dass vielleicht auch innerhalb von der Armee eine strategische quasi Überdenken muss stattfinden.
Das können Sie ja machen.
Und vorher noch zu Olaf Scholz, das möchte ich, man redet immer vom einen und man redet nicht vom anderen. Wir Grünen sind auch an der Regierung in Deutschland.
Eben.
Und zu denen 100 Milliarden, die man gesagt hat, die man in den nächsten Jahren investiert, zusätzlich in die Armee, hat man 200 Milliarden, das Doppelte, beschlossen für eine Beschleunigung der Klimawende. Weil man weiss, wer Häuser isoliert, der isoliert den Putin. Wer die Abhängigkeit von dem Gas und von dem Öl abbaut, der stärkt den Frieden, der stärkt auch unsere Möglichkeit, mit Sanktionen wirklich wirkungsvoll reinzugehen und zu verhindern, dass gerade wieder der nächste Angriffskrieg von Putin schon wieder vorfinanziert wird.
Eben, das ist der Unterschied. Die deutschen Grünen, Baerbock, Hofreiter, aber auch Habeck, die sind ganz klar führend in dem, wo wir sagen, wir müssen auch helfen, jetzt aktiv in der Ukraine und haben da damit eine völlige Kehrtwende gemacht. Und die Schweizer Grünen, die haben die Notwendigkeit nicht. Die sagen, wir sind ja neutral, wir sind eigentlich das. Aber nur die geistige Änderung, die haben die eben auch nicht gemacht. Und machen es euch eigentlich leicht, Balthasar. Das ist schwer für einen Robert Habeck. Müssen sagen, stopp, absolut. Halt. Das mit dem Pazifismus, das mit Wandel durch Handel und all das hat nicht funktioniert. Wir müssen jetzt etwas machen. Und ihr könnt jetzt euch zurücklehnen.
Wir können uns nicht zurücklehnen. Wir kämpfen im Moment wie die Wilden dafür, dass die Schweiz auch dort die richtigen Lehren daraus zieht, wo man heute schon kann sagen kann, was die richtigen Lehren sind. Und das ist eben in dieser verdammten Abhängigkeit, wenn ich es mal so unanständig darf sagen. Wir sind ja süchtig nach Öl und Gas und das ist auch, also ich meine, das war ja auch schwieriger gewesen für den Robert, dass er musste sagen, ich habe ein bisschen weniger dreckige Lösung im Übergang, oder? Also es ist ja nicht, wenn wir jetzt Flüssiggas jetzt quasi aus denen, aus Saudi-Arabien, aus Kuwait etc. holt. Das sind ja nicht lupenreine Demokratien, sondern es ist ein bisschen weniger schlecht. Das ist auch Realpolitik, aber eigentlich gut wäre ja, wenn man die Abhängigkeit nicht mehr hat.
Und die Abhängigkeit ist unter anderem grösser geworden.
Die Grünen haben das können nutzen, für einen riesen Hebel, richtig Ausstieg aus den Fossilen.
Das wollen wir mal noch schauen. Sie haben aber auch den Ausstieg gemacht aus Atomkraft. Und wenn man mehr Atomkraft hat in Deutschland, dann hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten und wäre nicht so abhängig von dem Gas, oder?
Nein, das stimmt so nicht. Auch das hat man sogar, man hat das angeschaut. Ich bin auch in Kontakt mit meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen. Man hat das angeschaut. Bis hin zur FDP ist man sich sicher gewesen und klar gewesen, das ist keine sinnvolle Regelung jetzt für quasi als Brückentechnologie.
Nein, was man muss, Moment, was Sie festgestellt haben,
die erneuerbaren Energien sind Freiheitsenergien. Das hat nicht der Robert Habeck gesagt, der sonst für die schönen Sätze zuständig ist, sondern der Christian Lindner, der kleine Koalitionspartner von der FDP. Und das ist das, was wir in Deutschland im Gegensatz zu der Schweiz verstanden hat. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergie.
Gut, aber Sie haben vor allem geprüft, kann man jetzt die Atomkraftwerke wieder in Kraft nehmen oder in Betrieb setzen und haben gesagt, nein, die Kosten sind zu hoch. Wenn man es nicht gemacht hätte, hätte man sicher mehr Möglichkeiten. Aber jetzt wollen wir mal schauen, ob die Deutschen es können machen, die ganze eben Energiewende in der Schweiz, wie die Energiewende vor allem behindert durch Umweltverbände, die nicht wollen, dass da irgendwie Staumauer am Grimsel erhöht werden, weil ein paar Murmeli könnten das nicht so lässig finden und keine Windräder aufgestellt werden. Also ihr müsst euch schon entscheiden. Wendet die Energiewende oder wendet sie nicht?
Wir wenden die Energiewende. Wir haben gerade, also wenn du dich gut vorbereitet hast, haben wir gerade den Montag eine Pressekonferenz gemacht, wo wir das detailliert gezeigt haben, wo dass wir bei diesen Geschäften, die im Moment im Rat sind oder vom Bundesrat vorgeschlagen, welche Änderungen muss machen, dass man das schnell hinkriegt und dass man schnell die Abhängigkeit
aber wie wenden denn die Rekurs von euren Verbänden oder euren nahestehenden Verbänden, wie wenden denn die umgehen, dass das nicht irgendwie länger verzögert wird? Also das hat ja fast immer nicht das Amoruga wollen anbringen, aber offenbar hat sie dann einen Weg gewählt, der das Ganze innen noch kompliziert.
Also ich hoffe natürlich, dass eigentlich das, was in diesem Rundentisch ausgehandelt wird, am Schluss dann doch auch irgendwann kann umgesetzt werden, und zwar nicht erst übermorgen. Punkt 1. Punkt 2. Die Umweltverbände sind nicht die Grünen und die Grünen sind nicht die Umweltverbände. Punkt 3. Der Landschaftsschutz. Punkt 3. Der Landschaftsschutz. Also dort habe ich last time I checked, habe ich mehr Freisinnige gesehen dort drin, als Grüne in der führenden Rolle. Einfach, dass man das einmal gesagt hat. Viertens. Das heisst jetzt aber nicht, dass ich einfach sage, man muss quasi den Landschaftsschutz oder auch Biodiversität einfach auf Rang 17 abstellen. Nein, ganz im Gegenteil. Aber es gibt zwei Sachen, wie wir eine Lücke schliessen können. Die eine ist, indem wir mehr zubauen, mehr produzieren. Und der andere Teil ist, indem wir weniger verbrauchen. Und es ist heute immer noch so wirtschaftlich, dass denn das Negawatt, das Watt, das wir nicht verbrauchen, ist immer noch günstiger. Mit technologischen Lösungen in diesem Bereich können wir günstiger und schneller die Lücken schliessen, als wenn wir einfach zubauen. Es wird beides brauchen. Es wird mehr Sparen brauchen und es wird mehr Zubau brauchen. Aber beispielsweise auch Stromheizungen.
Ja.
Man hat Stromheizungen gefördert eine Zeit lang, damit die im Winter durch völlig energieeffizient quasi den Bahnstrom von der AKWs in Wärme umsetzen. Die sogenannte Winterstromlücke ist etwa so hoch wie der Verbrauch von diesen Elektroheizungen. Wenn man die Elektroheizungen umwandelt in Wärmepumpen mit Solarunterstützung, dann nachher haben wir die Winterstromlücke auch geschlossen.
Gut, also, aber du kommst ja mit anderen Vorschlägen. So, die
Nein, das ist ein Vorschlag von uns.
Ja klar, aber zum Beispiel Tempo 80 auf Autostrasse.
Das ist etwas anderes.
Und dann
geht es darum, wie können wir ganz schnell, wenn jetzt morgen, also es gibt ja Gashahn.
Meinst du, das kommt durch? Tempo 80.
Gashahn und Ölhahn, den kann man ja von zwei Seiten zutrüllen. Wir fordern, dass er von unserer Seite aus zugetrüllt wird, als weitere Sanktion. So wie das auch das EU-Parlament in einer Erklärung an die EU-Kommission beschlossen hat, mit sehr grosser Mehrheit. Aber es kann auch sein, dass der Hahn von der anderen Seite zugetreten wird, von Seite von Putin. In dieser Frage kannst du nur mit Einsparungsmassnahmen schnell Resultate haben. Und zwar darum, weil Heizungen ersetzen, das machst du nicht im Akkord
ist
quasi
bekannt,
touch
ja.
auf einen Schlag. Da nützt dir nicht einmal Milliarden, die du investierst, weil da fehlen dir schlicht Fachkräfte, um das so schnell zu machen. Und dort ist das Einzige, was man kann.
Firmen sind auf Monate aus
dem Ausbruch. Das Einzige, was man kann, wenn man muss und will, wirklich jetzt, vor allem auch im Öl, wo am meisten Gewinn bringt, ein Putin, dort Nachfrage verringert, ist, dass wir den Verbrauch verringert. Mit Tempo 80 wären wir etwa 10%, es gibt da unterschiedliche Berechnungen, aber etwa 10% und die ganze PW-Flotte weniger Verbrauch.
Okay, wie kann man das umsetzen?
Zweites Beispiel.
Gibt es da einfach einen Bundesbeschluss kommen? Muss das der Bundesrat machen oder muss das Parlament machen?
Das kann der Bundesrat machen natürlich.
Alleine.
Die Strassenverkehrsverordnung kann man anpassen. Haben wir ja auch schon gehabt. Also, als ich klein war, in den 80er Jahren, mag ich mich erinnern, dass wir dort mal eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung
gemacht haben. Und autofreie Sonntage haben wir auch noch.
Autofreie Sonntage, die hat man gehabt in den 70er Jahren. Ja, aber dort muss ich auch sagen, dort ist wirklich, denke ich, eher der symbolische Effekt stark. Ich bin vor allem für das auch, wo wirklich etwas bringt. Und das sagt ja die Internationale Energieagentur. Die hat eine ganze Agenda von, wie kann man kurzfristig etwas machen. Und dort dazu gehört, intelligenter heizen. Der Verbrauch, da haben wir jetzt gerade einen Erfolg gehabt im Rat, quasi der Verbrauch ohne Nutzen im Strombereich. Dass man dort sagt, dort braucht es Regeln. Also, es gibt einen Verbrauch mit Nutzen, dort, wo du etwas damit produzierst, einen Vorlauf hast oder einen Nachlauf von einer Produktion. Aber ganz viel im im Industriebereich, aber auch im Gebäudebereich, ist Verbrauch ohne Nutzen. In der Stadt Zürich hat man vor 3-4 Jahren mal eine Studie gemacht, wo man gesagt hat, fast die Hälfte vom Stromverbrauch im Immobilienbereich ist Verbrauch ohne Nutzen.
Nämlich?
Und das ist zum Beispiel, dass man Anlagen am Laufen hat, die man gar nicht braucht. Dass man eine Klimaanlage 24 Stunden laufen lässt, statt zu sagen, zu Abend um 11 Uhr schafft dann niemand mehr. Und wenn man dann irgendwie auf die 7 Uhr die wieder rauffährt, dann langt es auch. Oder?
Du hast etwas anderes vorgeschlagen, nämlich, dass man überhaupt Raumtemperatur runterbringt. 1 Grad weniger, sagst du, das sind 6-7%,
ja,
die eingespart wird. A. Auf wie viel runter? B. Wie will man es kontrollieren?
Eben, das ist jetzt etwas, wo man wirklich müsste auch zeigen. Das ist eine Lösung. Also notabene hat das sogar Guy Parmelin etwa 2-3 Wochen später dann auch als Lösung in die Diskussion gebracht. Also so absurd ist es nicht. Aber das ist natürlich etwas, wo man wirklich muss Menschen dazu animieren und sie auch aufklären. Weil,
aber sag jetzt mal, die Antwort auf meine Frage.
Ja, eben. Das ist eine Frage.
Auf wie viel runter?
Eben ein Grad oder zwei weniger.
Ja, wenn du jetzt, was ist es?
Wenn du auf 22 heizst, dann nachher ist es 20. Wenn du auf 21 heizst, ist es 19.
Also 2 Grad runter als bisher.
Ja.
Und der bisher wärmer geheizt hat, der kommt besser weg.
Ich denke, es wäre ja doch vielleicht ein bisschen fair, wenn der, vor allem die irgendwie jetzt ihre Wohnung mit einer Sauna verwechseln, wenn die einen grösseren Schritt machen. Aber das ist jetzt im Moment, wenn wir in den Sommer reinkommen, wird das auch weniger entscheidend
gut
sein. Aber,
und wie wollen wir es kontrollieren?
Im Herbst, nein, man muss es nicht alles. Es gibt auch noch Eigenverantwortung.
Ah, ja.
von den Leuten. Es gibt ja auch im Moment eine Situation mit wirklich hohen Preisen. Also es wird immer wieder gesagt, es tue weh, wie hoch das Preise jetzt sind vom Öl und vom Gas. Wenn das wirklich so ist, dann ist das ja auch schon ein Anreiz, dass man dort spart, wenn man weiss, was es bringt. Viele Leute wissen das nicht, das ist auch eine Frage vom Wissen.
Also, du machst das aus Umwelt.
Und das Zweite, was man könnte machen, ganz konkret, ist, man kann natürlich auch vom Status, es gibt ja Technik. Es gibt Technik, die das regelt, die das intelligenter regelt.
Erzähl mal.
Ja, wir haben heute Geräte, die du kannst einbauen kannst, Steuerungen von Heizungen, die darauf reagieren, die wissen, wie wird das Wetter sich entwickeln, wie wird die Temperatur für aussen sein, die wissen, was ist, ich sag jetzt, der Gebrauchs, Patterns, Gebrauchsmuster. Und das ist etwas, wo man mit Intelligenz, mit Haustechnik, wo jetzt nicht du musst das ganze Haus renovieren, sondern nur die Steuerung ersetzen, wo du kannst wesentliche Verbrauchssenkungen machen, eben auch wieder im Sinne vom Verbrauch ohne Nutzen einschränken.
Gut, aber wenn man jetzt anschaut, wird die Situation eher schwieriger. Deutschland, die sind natürlich eben dran, jetzt Gaslieferungen aus Russland runterzufahren, haben das zum Teil auch geschafft. Und wenn ganz weggeht, bist denn du auch der Meinung, wir müssen, oder wie das eben dann Annalena Baerbock gesagt hat, auf alle Zeiten aus Energie aus Russland nicht mehr nehmen. Nicht nur jetzt aus Umweltgründen, sondern auch aus politischen Gründen.
Ja, also Green und Peace, das gehört zusammen. Und es ist ja nicht nur Russland als Erdöl exportierendes Land direkt. Jetzt haben wir ja praktisch kein Erdöl aus Russland, sondern nur in raffinierter Form wie Deutschland oder sonst anderen EU-Ländern. Aber es ist nicht nur Deutschland das Gegenteil von einer Demokratie. Wenn ich denke, das Öl aus Libyen, wo zum Beispiel in die Schweiz kommt und in Grissier raffiniert wird, dann das ist auch nicht aus einer lupenreinen Demokratie, sondern aus einem Warlord-Staat Libyen, wo man damit einen Krieg finanziert, wo die Menschen, wo die Gesellschaft dort kaputt macht. Also abgesehen vielleicht die einzige gute Ausnahme, wo man wirklich kann sagen, wo man muss sagen, dort gibt es keine demokratiepolitische, sondern nur klimapolitische Gründe zum Aussteigen, das ist in Norwegen.
Also Norwegen übrigens, der Joe Lang, ist sind offenbar da bei den Grünen, sind totale Norwegen-Fans, haben gesagt, die dürfen die Waffen liefern, aber die Deutschen zum Beispiel nicht. Und dann haben gesagt, ich bin jetzt ein Pragmatiker, bin nicht mehr ein Pazifist, würdest du dich jetzt auch als Pragmatiker sehen?
Also, vielleicht habe ich nicht das gleiche Interview gelesen wie du.
Ich habe es mit ihm gemacht, im Fernsehen.
Dann war es in dem Fall nicht das gewesen, sondern er hat ja auch noch solche gegeben in den Sonntagsmedien. Für mich ist eins klar, wenn das Endresultat von Pazifismus ist, dass am Schluss alle Putins in dieser Welt Sagen haben, dann ist das nicht das, was ich mit Pazifismus will. Und in dem Fall ist das auch etwas, was dem falsch laufen. Mhm, ja, genau. Es kann nicht sein, dass am Schluss, ich finde das auch sehr unerträglich, wie jetzt zum Teil da intellektuelle Fremd- und Selbsternannte in Deutschland quasi, oder aber auch ein SVP in der Schweiz, quasi den Ukrainer die Ratschläge geben, tun doch jetzt am besten eigentlich die Waffen strecken. Danach ist der Krieg am schnellsten vorbei. Nach diesen Massakern, die man jetzt können sehen in Butscha, in
das
anderen.
Das ist eben die pazifistische Haltung, die immer noch durchdringt. Die, du vertreten hast, all die Jahre. Nein. Bis es dann eben, wenn man den Ernstfall hat, dass man merkt, dass es eben völlig in die falsche Richtung gegangen ist.
Nein, das Problem ist eher, wenn du jetzt aus dem ableitest, dass es falsch wäre, auch in Zukunft noch stärker auch in Friedenspolitik zu investieren, weil das ist etwas, wo wir...
Was heisst jetzt das investieren, wenn der Putin auf der anderen Seite ist?
Also Roger, wir haben in der Schweiz eine Politik gehabt, wo wir auf die Annexion, auf die völkerrechtswidrige Annexion von der Krim damit reagiert haben, dass wir gesagt haben, wir möglichst wenig unsere Geschäftsbeziehungen mit Russland infrage stellen. Andere Länder haben härtere Sanktionen ergriffen. Andere Länder haben schon da gesagt, das könnte ein Anfang sein von einer Entwicklung, die problematisch ist. Wir haben gesagt, Hauptsache, unsere guten ökonomischen Beziehungen zu Russland bleiben intakt. Deutschland übrigens, muss man auch sagen, hat dort auch nicht eine tolle Rolle gespielt. Und wir sind dann der Sitz. Wir sind der Sitz von Nord Stream AG, wir sind der Sitz von Nord Stream 2.
Und 80% vom Erdöl. 80%
vom Erdöl und von überhaupt vom russischen Rohstoffhandel läuft über die Schweiz. Und wir haben
das hat sie nicht
2013. Gewinnt. 2013 haben die Grünen das erste Mal gefordert im Parlament, dass es eine Rohstoffmarktaufsicht braucht, genau gleich wie es eine Finanzmarktaufsicht braucht. Das ist ein riesiger Markt mit riesigen Implikationen, mit einem riesigen Reputationsrisiko. Wir sind abgetischt worden, wir wollen wieder die Schweiz schlecht reden, hat es geheißen.
Genauso wie wir die Anwälte und Treuhänder nicht irgendwie kontrolliert.
Genauso wie man sagt, es braucht kein Register über die wirklichen wirtschaftlichen Berechtigten. Mhm. Wenn jemand, der Milliarden hat, will beweisen, dass ihm etwas gehört, dann darf er das machen. Aber wenn wir würden wollen wissen, wem gehört diese Firma, irgendeine Deckfirma, irgendeine Briefkastenfirma, dann soll man das nicht dürfen wissen. Das ist einer modernen Schweiz nicht würdig. Und solange wir das Problem, Kernproblem, wo wir weltweit viel einen grösseren Impact haben, als wenn wir noch ein paar Granaten liefern oder nicht, dann ist es ein Ablenkmanöver von meinem lieben Kollegen Pfister aus dem Kanton Zug. Er will nicht auf den Kanton Zug schauen und er tut so, wie er mit ein paar Granaten, wir könnten quasi Demokratie verteidigen in der Ukraine. Wir können Demokratie verteidigen in der Ukraine, indem wir endlich aufräumen mit diesen unsauberen Geschäften in der Schweiz.
Eben, die Oligarchen sind ja immer noch da. Offenbar das Helsinki-Komitee gesagt, von diesen 300 Milliarden, die sie da bunkern haben, sind jetzt 7 Milliarden, also ein Bruchteil, arretiert worden. Aber da sind die offenbar nicht einmal in dieser Krise in der Lage, etwas zu ändern im Parlament. Also ich meine, wo die ganze Schweiz jetzt mit Schrecken auf das schaut, sind schon fast 50'000 Flüchtlinge bei uns im Land. Und die Meinung ist gemacht, auf der einen Seite Kriegsverbrechen, auf der anderen Seite ein demokratisches Land, das ähnlich leben wie wir leben. Und das tut man nicht irgendwie ändern. Wieso kann man dann im Parlament das nicht ändern?
Darum danke ich dir für die Gelegenheit, jetzt da Klartext zu reden, wie ich es vorher gemacht habe. Weil das Problem ist wirklich, dass jetzt die Bürgerlichen zum Ablenken, für mich ist die ganze Aufrüstungsdebatte in der Schweiz, eine Ablenkungsdebatte, wo wir wirklich Verantwortung
haben. Das hängt mit dem anderen
jetzt, zu tun. Jetzt und jede Woche, wo das weiterhin so bleibt. Und ich hoffe, dass da jetzt etwas in Gang kommt. Wir haben auch jetzt Vorstöße eingereicht wieder, eben für so ein Register von der wirtschaftlichen Berechtigung. Wer steckt hinter der Firma XY und haben das erste Mal bürgerliche Unterschriften gefunden, jetzt in dieser Woche, in dieser Sondersession. Das war Manuela Weichel, bezeichnenderweise aus Zug, wo die Grünen schon seit Jahrzehnten an dem Kampf drin sind, wo die Grünen schon im 2000, wo man quasi noch Ehre Empfang gemacht hat für Putin, um das russische Geschäft anzuziehen, dagegen demonstriert haben. Da müssen wir uns wirklich nicht vorwerfen lassen. Da sind wir wirklich von Anfang an ganz klar immer mit dem Finger drauf gewesen, haben gekämpft, haben aufgedeckt, haben gefordert und sind dran geblieben.
Genau, das kann man unterstreichen. Dann haben wir aber die Irene Kählin, das ist Nationalratspräsidentin der Grünen Partei, die ist nach Kiew gegangen, eigentlich als Blick-Propaganda-Veranstaltung, wo ihre Mannschaft, der Werner de Schepper, ist dort der Manager. Habe ich peinlich empfunden, dass man auf diese Art und Weise das Ganze inszeniert. Wie ist es bei dir auch ehrlich? Ich weiss, du musst da ein bisschen sich zurückhalten.
Ich habe nicht alles, was da quasi in dieser News-Tickerei passiert ist, Glück gefunden. Ich habe es aber richtig gefunden und wichtig, dass sie als höchste Schweizerin die Einladung nicht abgelehnt hat.
Aber was hat sie denn mitgebracht?
Sie hat Solidarität mitgebracht von der Schweizer Bevölkerung.
Schöne Worte.
Sie hat mit ihnen über ganz wichtige Sachen geredet, nämlich die Frage auch vom Wiederaufbau. Die Frage, wie können wir als Schweiz das auch unterstützen? Es gibt im Moment in der Ukraine eine ganz wichtige Debatte zum Thema Schuldenerlass. Das ist etwas, wo man heute bei uns viel zu wenig darüber redet.
Amerikaner haben 40 Milliarden haben die jetzt bewilligt. Ein Großteil davon genau in diesem Bereich. Das ist echt. Das andere sind Absichtserklärungen.
Bis jetzt Ja, aber eine höchste Schweizerin heisst zwar so, aber ist auch das höchste Symbol, das wir schicken können, wenn wir als Schweizer...
Ein Bundesrat wäre ein viel besseres Symbol.
Diplomatisch ist die höchste Schweizerin, ist die höchste Schweizerin steht im Protokoll.
Von anderen Ländern gehen Präsidenten und Ministerpräsidenten.
Ich hätte nichts dagegen, wenn der Herr Cassis in die Ukraine gehen. Aber das ist sein Entscheid, ob er das macht oder nicht. Ist auch ein Entscheid von der Ukrainer, ob sie ihn einladen oder nicht. Ich hoffe auch, dass es gelingt bei dieser Ukraine-Konferenz, dass man wirklich auch über den Aufbau nicht nur redet, sondern dass die Schweiz sich auch substanziell engagiert.
Genau, wir hoffen natürlich, dass der Krieg möglichst bald vorbei ist und dass der Aggressor nicht zu einem Erfolg oder zu einem Teilerfolg kommt, würde ich am Schluss von dieser Sendung sagen. Danke vielmals, das ist der Balthasar Glättli, Präsident von der Grünen Schweiz und Bundesrat in Spe, sage ich jetzt einfach mal. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Letzter Titel, was willst du hören?
Zombie von den Cranberries. Das
Zombie?
Es klingt lustig, aber es ist nicht ein lustiges Stück. Es geht um den Krieg und Bomben in Nordirland.
Das ist der Doppelpunkt. Sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.